Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Irgendwann im Herbst 1521, Martin Luther auf der Wartburg in der Nähe von Eisenach in seinem Safehouse, wie wir heute sagen würden, weil er sich auf dem Reichstag zu Worms geweigert hatte, seine Schriften zu widerrufen, hat der Kaiser ihn in Reichsacht gesetzt. Das heißt, jeder konnte ihn umbringen, wenn er wollte. Und Feinde hatte er reichlich zu diesem Zeitpunkt. Ja, war auch eine produktive Zeit. Immerhin hat er in etwa 10 Wochen das komplette Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Und zwar in ein Deutsch, was dann die Deutschen auch verstehen konnten, was nicht so selbstverständlich war zu der damaligen Zeit. Aber es war auch eine Zeit enormer Anfechtungen, körperlich. Luther war Zeit seines Lebens krank. Sein Verdauungstrakt, und ich will nicht weiter auf die Einzelheiten eingehen, war durch übermäßiges Fasten während seiner Klosterzeit völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Seelisch, er war einsam, getrennt von seiner klösterlichen Gemeinschaft, er lebte ja noch im Augustinerkloster in Wittenberg, getrennt von seiner geliebten Lehrtätigkeit an der Universität Wittenberg und vor allem geistlich. Gefühl der Gottverlassenheit und dämonisch-teuflische Attacken, die er täglich verspürte. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte mit dem Tintenfass, was er dem Teufel an der Wand entgegengeschmettert hat, ob das jetzt in den Bereich der Fabel zu verweisen ist oder nicht, aber es steht auf jeden Fall für diesen Zustand, in dem sich Luther befindet. Anfechtung, das wird ein zentraler Begriff für Luthers Theologie und für sein eigenes Glaubensleben. Mein lieber Freund, der hat im Rahmen einer Doktorarbeit über Martin Luther seine Briefe aus dieser Zeit von der Wartburg analysiert und er schreibt dann, Achtung, jetzt klingt es ein bisschen wissenschaftlich, im Kontext der Briefe bezieht sich die Anfechtung stets auf existenzielle Gefährdung des Glaubens und mithin eine Erschütterung religiöser Gewissheiten im Verhältnis zu Gott. Sie äußert sich affektiv und umfasst Erfahrungen von Furcht, innerer Unruhe, Selbstanklagen bis hin zur Verzweiflung. Und das alles erschließt sich für Luther im Horizont des Glaubens. Das klingt für mich wie eine gelehrte Zusammenfassung dessen, was wir in unserem Psalm lesen können. Und Martin Luther war zutiefst vertraut mit dem Psalter. In Wittenberg hat er 2 große Vorlesungen dazu gehalten und ganz sicherlich war er seit seinen Klostertagen ein Psalmbeter. Psalm 42, Vers 2, den übersetzt er ursprünglich in der ersten vollständigen Lutherbibel von 1534, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. In früheren Revisionen der Lutherbibel und auch in den meisten deutschen Übersetzungen, da lechzt der Hirsch ja und auch die Seele lechzt. Das klingt schön romantisch, aber ich glaube eher an den Schrei. Wir haben da, wo wir wohnen, bei uns einen Streichelzoo. Da haben wir keine Hirsche, aber 2 Schafe. Und wenn die was zu fressen haben wollen, dann machen die richtig Alarm. Das ist richtig, richtig laut, das hätte ich nie gedacht. Und so ein Hirsch, der hat ja noch einen ganz anderen Resonanzkörper, also als die Schäfchen, also der Schrei. Und die Seele, sie schreit, apropos Seele, dieser Begriff, der kommt 7-mal in dem Text dieses Doppelpsalms vor. In Vers 5 ist zwar vom Herz die Rede, das ausgeschüttet wird, aber da steht der gleiche hebräische Begriff, Nefesh. Und Nefesh ist ganz was anderes oder hat einen viel größeren Umfang als das, was wir so mit Seele verbinden. Bei uns kommt ja dann sofort die Psyche ins Gespräch. Und dann sind wir bei Psychologie und bei Psychosen und beim Psychiater. Und all das bezieht sich ja auf einen Teilaspekt unseres Menschseins. Im Alten Testament ist Psyche, ist Nefesh viel mehr. Das ist der ganze Mensch. Der Mensch hat keine Nefesh, sondern er ist eine. In der Genesis lesen wir, da machte Gott den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm seinen Odem des Lebens in die Nase. Und der Mensch ward eine Nefesh Chaya, eine lebendige Seele. Nefesh ist auch noch mehr. Nefesh ist Kehle. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Nefesh, lesen wir im 69. Psalm. Und über die Nefesh-Kehle wird auch gegessen und Hunger erfahren. Es würde den Rahmen sprengen, jetzt das ganze semantische Umfeld dieses Begriffs zu erläutern. Aber wichtig für unseren Psalm ist vielleicht, dass die Tatsache, dass der ganze Mensch eine Nefesh ist, dass er auch Ausdruck seiner ganzen Bedürftigkeit ist. Hier in unserem Psalm, da ist Nefesh, da ist Seele, das Selbst des Bedürftigen in Selbstsucht verschmachtenden, in Sehnsucht verschmachtenden Lebens. Nefesh beschreibt den Menschen also in seiner ganzen Existenz und Lebensrealität und nicht nur in so einem Teilaspekt seines Seins. Klagen lernen. Ja, was klagt er denn? Gefühlte Gottesferne. Der Psalmist befindet sich offenbar außerhalb Israels, unter Heiden, unter den Völkern. Und, wenn die Angabe im Psalm stimmt, befindet er sich im Quellgebiet des Jordan und das offensichtlich auch nicht freiwillig. Lebt er dort im Exil? Ist er ein Ausgestoßener? Vielleicht sogar ausgestoßen aufgrund einer Krankheit? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, schreibt er. Ich denke in meiner Fantasie an eine Leprakolonie. Die Älteren unter euch haben vielleicht den Monumentalfilm Ben-Hur gesehen, aus den 50er Jahren, 4 Stunden, eine richtige Klamotte. Aber da kommt so eine Leprakolonie vor, wo dann Jesus die Aussätzigen heilt. Wir müssen verstehen, dass für den alttestamentlichen Menschen die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Gottes Israels in Jerusalem im Tempel wohnt, in seinem Heiligtum. Verwehrter Zugang zum Tempel bedeutet verwehrter Zugang zur Gegenwart Gottes. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und unser Beter, der Psalmbeter, war da offensichtlich in der Vergangenheit ziemlich dicht dran an der Gegenwart Gottes. Daran will ich denken und mein Herz ausschütten bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Bessere Tage hat er gesehen. Wo ist nun dein Gott? Der Zweifel an Gottes Beistand und Zuwendung wird ihm dann auch noch von der heidnischen Umwelt gewissermaßen aufs Brot geschmiert. Wer weiß, wie sehr unser Psalmist vielleicht sogar in der Vergangenheit seiner heidnischen Umwelt immer wieder die Vorzüge des Gottes Israels gepredigt hat, sie auf ihren Irrglauben, ihren Aberglauben hingewiesen hat. Und nun muss er hören, wo ist nun dein Gott? Dir geht's immer schlechter. Du jammerst hier rum. Wo ist denn dein Gott? Da dürfen wir was lernen. Gott braucht keine PR-Agentur. Er kümmert sich schon selbst drum. Gott bezeugt sich selbst auch gern mal, wenn wir dazu nicht mehr in der Lage sind, wenn wir als seine Botschafter versagen. Während meines Studiums habe ich in nicht Berlins größtem, aber auf jeden Fall Berlins bestem, Berlins feinstem Musikalienladen in Schöneberg gearbeitet. Und da gab es dann einmal im Jahr das große Highlight der Frankfurter Musikmesse. Ist längst vorbei, läuft nur noch alles online, damals war noch alles analog. Und das war wirklich ganz, ganz großes Kino. 3 Tage lang, da traf man alle Hersteller, da traf man auch die einen oder anderen Bekanntheiten aus der Musikwelt. Ja, und ich durfte sogar den leibhaftigen Leo Fender treffen, wem das was sagt. Das Problem war nur, unsere Chefs waren in unserem Hauptgeschäft in Süddeutschland, also Schwaben. Und man hätte jetzt ganz einfach natürlich von Berlin nach Frankfurt, da wo die Messe stattfand, hinfliegen können. Das hätte aber für 3 Leute 3 Tickets Geld gekostet. Und da wir selber Aussteller waren, weil wir die ein oder andere Marke auch als Großhändler vertreten haben, fanden die dann immer irgendeinen Grund, dass wir irgendwas aus unserem Laden mit unserem ollen klapprigen VW-Transporter nach Frankfurt bringen sollten, zusammen mit uns. Und so natürlich keine Flugtickets fällig waren. So war das dann auch in diesem Jahr. Und wir fuhren so gegen 10:30 in Schöneberg los und waren froh, als wir dann durch die DDR durchgehoppelt waren. Wir reden 80er Jahre und haben dann erstmal Pause gemacht, als wir im Westen angekommen sind, Kaffee getrunken, was gegessen. Und das war irgendwie kurz vor Kassel. Und plötzlich brach die Winterhölle los. Wir redeten Ende Februar. Eigentlich war alles in Ordnung, aber plötzlich meterhoher Schnee auf der Autobahn. Die Laster standen alle quer, wir mit unserem Sommerreifen, Berliner Bulli unterwegs. Und die einzige Anweisung, die wir hatten, Büttelborn, irgendwo vor Frankfurt eine Ausfahrt nehmen. Wer mal Richtung Frankfurt gefahren ist, der weiß, da gibt es einige Ausfahrten. Also, wir waren unterwegs, inzwischen war es nach Mitternacht und jede Ausfahrt raus, nein, war nicht Büttelborn, also musste ich wieder rausspringen, den Bulli wieder anschieben, damit wir weiterkamen, wieder auf die Autobahn zurück. Schließlich kamen wir tatsächlich in Büttelborn an. Und jetzt mussten wir nur noch Haus Monika finden. Das war die nette Unterkunft, die für uns vorgesehen war. Irgendwo in der hessischen Pampa, natürlich nicht in Frankfurt, viel zu teuer. Nachts um 2 am Ortseingang von Büttelborn. Und mein Kollege, der natürlich von meinem Glauben wusste, Studium und so weiter und so fort, man hatte sich ja endlos schon über alles unterhalten, sagte dann plötzlich, ja, wo ist denn jetzt Haus Monika? Du hast doch irgendwie so einen Draht nach oben. Und ich dachte, oh. Und in dem Moment kommt ein Taxi angefahren, um 2 Uhr nachts in Büttelborn in der Pampa. Der hält sogar an. Und ich gehe hin zu ihm und sage, können Sie mir sagen, wo Haus Monika ist? Da sagt er, fahr mir mal hinterher, ich bringe euch hin. Wo ist nun dein Gott? Da war er. Aber wir sind immer noch bei der Klage. Die Klage, die im Prinzip in 3 Strophen abläuft, immer unterbrochen von diesem Kehrvers. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir, harre auf Gott. Und ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht, mit seiner Gegenwart, mit seiner Zuwendung. Offenbar nährt die Erinnerung an bessere geistliche Zeiten die Hoffnung für die Zukunft auf Gottes Zuwendung. Aber die Klage geht zurück und wird allmählich von der Klage zur Anklage. Deine Fluten rauschen über mich, deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Warum hast du mich vergessen? Vers 9 bringt dann einen weiteren Schlüsselbegriff ins Spiel. Da ist die Rede von der Güte des Herrn, an die der Psalmist hier offenbar appelliert. Wieder so ein hebräisches Wort, Chesed. Und dieses Wort bezeichnet mehr als Güte oder Gnade, sondern es bezeichnet die Bundestreue des Gottes Israels zu seinem Volk. 246 Mal begegnet der Begriff im Alten Testament, meistens sogar in den Psalmen und auch bei den Propheten. Chesed bringt Gottes Treue auch angesichts der eklatanten Untreue seines Volkes zum Ausdruck. Die vielleicht beste Paraphrase dieses Begriffs finden wir in Klagelieder 3, 22 und 23. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Die meisten Kommentatoren sind sich darin einig, dass der Psalmist hier mehr an die Güte des Herrn appelliert, als dass er sie tatsächlich erfährt. Er fährt also ziemlich dickes Geschütz auf in seiner Verzweiflung. Luther würde sagen, dass er Gott gegen Gott glaubt. Hä? Soll heißen, ich lasse mich nicht von meinem momentan emotional ziemlich eingetrübten Gottesbild leiten, sondern stelle mich auf seine Verheißungen, auf sein Wort, auf das, was Gott zugesagt hat. Aber es wird weitergeklagt, beziehungsweise Gott angeklagt. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Das Warum ist übrigens das gleiche Warum, das unser Herr Jesus am Kreuz herausschreit und Psalm 22 zitiert. Lama ist das hebräische Wort, ihr wisst schon. Lama, Lama, Asabtami. Die genaue Übersetzung ist nicht so sehr warum, sondern eher wozu. Bei der Passion Jesu sind wir uns ja alle einig, dass wir das Wozu kennen. Wir alle sind dieses Wozu des Kreuzes Jesu. Was ist der Sinn und Zweck der Leiden des Psalmisten? Irgendwie antwortet vielleicht der Kehrvers auf dieses Wozu. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gegenüber dem ersten Kehrvers kommt hier dieser Zusatz, dass er mein Gott ist. Ist das so ein Anstieg in der Hoffnungskurve? Im 43. Psalm dann schließlich dieser merkwürdigen Fortsetzung. Warum das so ist, weiß eigentlich kein Mensch. Der Psalmist appelliert an Gott als seinen Richter. Schaffe mir Recht. Und wir erinnern uns, der Richter ist ja nicht so sehr der, vor dem man zittert, sondern der, der einem zu seinem Recht verhilft. Jesus erzählt ja dieses wunderbare Gleichnis von dem ungerechten Richter, der erst, als er Angst hat, dass die arme Witwe ihn verprügelt, ihr Recht schafft. Also schaffe mir Recht. Und trotzdem wird weiter geklagt. Aber die Klage wird irgendwie zur Bitte, die die erwartete Lösung enthält. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Da ist es wieder, die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und was mich am meisten fasziniert bei all dieser Klagerei, bei all diesen Anschuldigungen, Anklagen an Gott, ist die Tatsache, dass es hier nicht um ein Tauschgeschäft geht. Dass es nicht darum geht, Gott, ich habe doch immer das und das gemacht, jetzt mach du mal das und das. Weil ich XY gemacht habe, musst du jetzt YZ machen. Nein, es geht einfach nur um die Gegenwart Gottes. Es geht nicht darum, dass der Psalmist irgendwas von Gott haben will, sondern er sehnt sich nach Gottes Gegenwart. Herr, hilf mir heraus aus meiner Isolation, hilf mir heraus aus meiner Gottesferne, indem du mich in deine Gegenwart stellst und ich dich loben und preisen kann. Ja? Der Psalmist, er sitzt immer noch fern von Jerusalem, irgendwo im Quellgebiet des Jordan, aber nach all dem Klagen ist da Hoffnung für die Zukunft? Ist da auch wieder eine Spur von Gottvertrauen? Was können wir jetzt daraus lernen? Wie können wir klagen lernen mit dem Psalmisten von Psalm 42, 43? Erstens, klagen heißt nicht meckern. Soll heißen, nicht in der dritten Person über Gott schimpfen, meckern, sondern ihn direkt ansprechen. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen uns im Dialog mit unserem Gott befinden. Und ja, bei aller Gottesferne, die der Psalmist spürt, ist es aber doch so, dass er mit Gott redet. Also ist ja da doch irgendwie Gottes Gegenwart. Zweitens, vergiss alle fromme Korrektness. Sage Gott, wie es dir wirklich geht, was du wirklich fühlst, wie du ihn in deiner Situation wahrnimmst. Wir haben ja oft so eine Brille auf, ach, das darf man doch nicht sagen und nee, und ich weiß ja, Gott ist gut und Gott ist barmherzig und Gott ist gnädig. Wenn ich mich aber nicht so fühle, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass Gottes Gnade auf mir ist, dann darf ich ihm das auch sagen. Gott, warum hast du mich verstoßen? Gott, warum ist deine Gnade nicht da? Wo bist du, Gott? Gott kann damit umgehen. Siehe Hiob, einen der ganz großen Klagenden der Bibel. Und er hatte Freunde. Und bevor man jetzt über die Freunde irgendwas sagt, muss man sich bitte vor Augen halten, die kommen dahin und sitzen 7 Tage bei ihm und halten die Klappe. 7 Tage. Das muss man erst mal bringen. So. Aber dann haben sie lauter gültige theologische Korrektheiten für ihn. Die wissen ganz genau, wie sich das verhält mit dem lieben Gott und mit dem Menschen und überhaupt, wie die beiden zusammen funktionieren. Und trotzdem ergeht dann ein ziemlich herber Gottesbescheid an sie. Mein Zorn ist entbrannt, sagt Gott. Mein Zorn ist entbrannt, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da haben wir es wieder, das Reden in der dritten Person. Erstaunlich. Da argumentiert, klagt Hiob mit Gott, klagt ihn an und das ist in Gottes Augen recht geredet. Die Freunde hingegen, die haben in der dritten Person über Gott geredet. Was gibt's noch zu lernen? In all deiner Not und Verzweiflung erinnere dich an Gottes Gnadenerweise und Wohltaten in deinem Leben und erinnere Gott an seine Verheißungen und Zusagen. Naja, eigentlich musst du ihn ja nicht daran erinnern, sondern du musst dich selbst daran erinnern im Zwiegespräch mit ihm. Und dann bete so, wie Jesus gebetet hat. Hebräer 5, Vers 7 heißt es, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tode erretten konnte. Jesus ist das Modell auch für unseren Psalmisten. Mit Bitten und Flehen und mit lautem Schreien und mit Tränen. Das ist recht klagen. Wir Deutschen sind vielleicht manchmal zu zugeknöpft, zu introvertiert, fressen das alles in uns rein, anstatt es einfach mal rauszulassen. Das ist dann was, was wir weiter südlich ganz gut lernen können. Die Psalmen, sie sind ja das Gebetbuch Jesu und sie sind auch das Gebetbuch über Jesus. Das sind meine Worte, sagt Jesus in Lukas 24. Es muss alles erfüllt werden, was von mir im Gesetz, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben steht. Er ist auch der einzige Mensch, der tatsächliche und wirkliche Gottverlassenheit erfahren hat. Uns zu gut erfahren hat. Damit wir wissen dürfen, dass wir immer und jederzeit das Ohr des liebenden Vaters haben, ob wir die Umstände unseres Lebens immer verstehen können oder nicht. Und schließlich, lass dich vom Geist Gottes von der Klage zum Lob führen. Das liegt in den Psalmen immer sehr, sehr dicht beieinander. Die Klage und das Lob, das Lob und die Klage. Gott loben, ihn anbeten, das ist Medizin für die Seele. Insbesondere für die angefochtene Seele. Es gibt da eine Erfahrung, die mich zutiefst berührt hat. Meine Konfirmanden habe ich über 30 Jahre plus mit Gitarre und Gesang gequält. Im Gegensatz jetzt zu euch, die ihr das ja gewöhnt seid, dass gesungen wird und ihr das schön findet, war das dann meistens so zu Beginn eines Konfirmandenjahrgangs, wo die Kids dann vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben Kirche von innen wahrgenommen haben. Da kam ich dann mit der Gitarre in den Konfirmandenraum und die Gesichter versteinerten. Man konnte regelrecht ablesen von den Augen, er wird doch nicht, doch er wird und er hat. Und das war dann schon genug, wenn ich dann anfing Gitarre zu spielen und zu singen und wenn ich dann noch mehr oder weniger darauf gedrungen habe, dass mitgesungen wird, Das war dann schon heftig. Aber so im Laufe dieser anderthalb Jahre haben sie sich dann dran gewöhnt. Aber der Eindruck war doch immer eher der, dass ich dachte, das ist jetzt eher ein notwendiges Übel und nicht so sehr große Freude für die Kids. Und dann hörte ich von einem meiner ehemaligen Konfirmanden, der todkrank an Krebs erkrankt war und auch kurz danach verstorben ist. Und als ich dann mit der Familie im Gespräch war, kam heraus, dass der Junge, nennen wir ihn mal Carlo, dass Carlo auf seinem Totenbett zusammen mit seiner älteren Schwester, die auch bei mir beim Konfirmandenunterricht gequält worden ist, sich die Worte des Liedes "Immer mehr von dir" von Lothar Kosse zusammengesucht haben aus ihren beiden Erinnerungen und dann dieses Lied gemeinsam da auf dem Sterbebett des Bruders gesungen haben. Als ich das gehört habe, liefen mir einfach die Tränen runter. Und es war dann auch so ein bisschen, manches lohnt sich, auch wenn man nicht so genau das immer spürt. Aber das Wichtige ist, vom Klagen zum Lob kommen, auch wenn mir vielleicht gerade nicht so sehr zum Loben zumute ist und wenn ich das Gefühl habe, eigentlich gibt es da nichts zu loben. Doch wir dürfen unseren Gott loben. Amen.